Willkommen bei Clubhouse Talks. In dieser Episode ist der Golfplatzarchitekt Christoph Städler zu Gast, der Plätze wie Öschberghof, Weimarer Land oder den Mainzer Golfclub entworfen hat. Seit 1987 designt und plant er Plätze in seinem eigenen Büro in Münster. Von 2019 bis 2021 war er zudem Präsident des Europäischen Verbandes der Golfplatzarchitekten. Von ihm will ich wissen, welchen Stil er am liebsten umsetzt, ob er internationale Vorbilder hat und was so ein Golfplatz eigentlich kosten darf.
Clubhouse Talks mit Timo Schlitz. Hintergründe, Zahlen, Geschäftsmodelle von echten Golfinsidern.
Diese Folge von Clubhouse Talks wird gesponsert von Weißgolf. Du willst den besten Ball zum besten Preis? Mit dem Topmodell Weiß Pro oder Pro Plus bekommst du Tour Performance für weniger als 3 Euro pro Ball, wenn du einen Saisonvorrat von 60 Stück bestellst. Der Einsteigerball Weiß Drive kostet sogar unter 1,60 Euro pro Stück. Kann der wirklich was? Ja, absolut. Die Spitzenmodelle wurden von Golf Digest mit Gold bewertet, der höchsten Auszeichnung der US-Zeitschrift. Und mit dem Gutscheincode GOLFSTUNDE, alles in klein, sparst du 15% auf alle Produkte mit Ausnahme von Schlägern. Also, schau vorbei auf weißgolf.de. Den Code findest du auch in den Shownotes. Christoph Städler ist mehrfacher Gewinner nationaler und internationaler Amateurmeisterschaften, vielfacher Teilnehmer an Europa- und Weltmeisterschaften und war von 1968 bis 1987 deutscher Nationalspieler. Außerdem hat er über 15 Jahre lang für die Senioren-Nationalmannschaft aufgetiet und wurde mit dem Team 2012 und 2016 Vize-Europameister. Richtig gut golfen kann er also. Aber im Podcast ist er vor allem, da er zusammen mit seinem Geschäftspartner Achim Reinmuth ein Planungsbüro für Golfplätze führt.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, in deinem Podcast zu Gast zu sein.
Ja, schön, dass es klappt. Als Architekt muss ich dich natürlich fragen, hast du einen Lieblingsplatz?
Das kann ich eigentlich so nicht beantworten. Ich liebe die Diversität von Golfplätzen, ob das nun Linkskurses sind oder Parklandkurses oder alpine Plätze. Das Schöne ist die Abwechslung daran und das ist genau das, was ich besonders liebe.
Und hast du einen Favoriten in Deutschland oder welche Art von Plätzen gefällt dir dort besonders gut?
Hamburg-Falkenstein zum Beispiel ist einer meiner Lieblingsplätze in Deutschland und Bremen-Garstedt. Das sind herausragende Plätze aus meiner Sicht unter den älteren Plätzen. Bei den neueren Plätzen würde ich einige im Berliner Umland, die dort entstanden sind, besonders hervorheben. Zum Beispiel Serdin oder auch Schloss Wilkendorf. Die finde ich sehr, sehr gelungen.
Dann nimm uns mal mit, wie bist du eigentlich zum Beruf des Golfplatzarchitekten gekommen? Gab es da einen Schlüsselmoment, um dort einzusteigen? Denn du kamst ja eigentlich aus einer Richtung, du warst extrem guter Amateur und plötzlich hast du Golfplätze designt.
Ja, da gab es tatsächlich sogar zwei Schlüsselmomente. Der erste kam 1974, als ich für die deutsche Mannschaft an den Mannschaftsweltmeisterschaften teilnahm. Und diese fanden auf einem Platz in der Karibik statt, genannt Teeth of the Dog, mag vielen von deinen Hörern auch bekannt sein. Das ist einer der herausragenden Plätze von Pete Dye. War damals auch noch einer seiner früheren Werke. Und Pete Dye ist dadurch bekannt, dass er besonders kreativ ist und auch ja, den Spitznamen Diabolic erhalten hat, weil er sehr schwierige, anspruchsvolle Plätze designt hat, die nicht unbedingt jeder Normalgolfer gut bewältigen kann. Aber sie sind insbesondere sehr, sehr kreativ. Und das hat mir bei diesem Turnier in der Karibik, ist mir das besonders ins Auge gestochen. Da gab es ein Grün, das komplett von Sand umgeben war, wo man sogar die Rasenmäher dorthin über den Sand transportieren musste, also ein Inselgrün im Sand. Da gab es einen Abschlag, der ein Loch aufwies, unter dem dann die Atlantikwogen zu sehen und zu hören waren. Da gab es ein afrikanisches Wadi, was danach gebaut worden war. Standen Holzlatten vertikal aufgereiht im Raff. Das sind nicht unbedingt Dinge, die ich selbst verwenden würde. Aber sie zeigten, dass es ein Golfdesign geben kann, das besonders kreativ war. Und ich kannte bis dahin nur so die typischen Normalo-Plätze in Deutschland, wo keine besonderen Features gestaltet wurden. Und das hat mir die Augen geöffnet dafür, dass ich mal selbst vielleicht solche Plätze designen wollte, wenn sich die Chance ergeben hätte. Aber damals war ich 23 Jahre alt und da hätte ich wahrscheinlich beruflich keine Chance gehabt, als Golfarchitekt gefragt zu werden. Deshalb habe ich erst einmal weiter Betriebswirtschaft studiert und bin anschließend nach dem Ende des Studiums eine Laufbahn in der Deutschen Bank angefangen und habe das auch 8 Jahre lang gemacht. Und dann trat das zweite Schlüsselerlebnis in meinem Leben ein, nämlich, dass Bernhard Langer das Masters in Augusta gewann, 1985. Da war ich mir ziemlich sicher, dass das einen Golfboom in Deutschland auslösen würde. Habe dann mich 2 Jahre lang intensiv auf diesen Beruf vorbereitet und mich dann zum Golfarchitekten erklärt. Und weil ich sportlich einen gewissen Bekanntheitsgrad in Deutschland hatte, habe ich dann auch gleich ein paar Aufträge bekommen. Die muss ich wohl ganz gut gemacht haben. Und dann gab eine Referenz das andere. Und dann bekam ich auf einmal sehr viele Aufträge. Zuerst war ich allein. Dann kam schnell ein Partner namens Dirk Decker dazu, mit dem ich dann ein gemeinsames Büro gegründet habe. Dann haben wir noch 2 weitere Golfarchitekten hinzubekommen, Achim Reinmuth, mein heutiger Partner, und Philipp Fleischhauer. Und kurze Zeit später sogar noch einen 5., um das Ganze bewältigen zu können. Wir haben dann in dieser Folgezeit bis heute, ich glaube, 56 neue Golfplätze, hauptsächlich in Deutschland, aber auch in den umgebenden Staaten, neu erstellt und ungefähr 150 Golfplätze umgeplant, erweitert, mit Verbesserungen versehen.
Das klassische Redesign, ja. Aber sag mal, wie wird man Golfplatzarchitekt? Also du hast BWL studiert. Hast du dann im zweiten Schritt nochmal Landschaftsarchitektur draufgelegt?
Nein, das ist der normale Weg, dass man Landschaftsarchitektur studiert. Aber die Zeit habe ich mir dann nicht nehmen wollen. Ich wollte dann, habe mir die Kenntnisse selbst angeeignet, zum Teil Training on the Job gemacht. Mein Kollege Kurt Rossknecht war so nett, mir Informationen zu geben. Und der hat mich dann auch mal zu 2, 3 Golfplätzen, die er in Arbeit hatte, mitgenommen. Und haben wir dann ein Abkommen getroffen, dass ich 10 Jahre lang keine Plätze im Süden Deutschlands annehme, keine Aufträge, für sein Entgegenkommen, dass er mich da quasi ausgebildet hat. Aber das war meine hauptsächliche Ausbildung, neben Literatur, die ich mir besorgt hatte. Ich war im Grunde genommen noch relativ naiv, aber ich war sehr ehrgeizig und habe gedacht, wenn man etwas wirklich will, dann kann man es auch schaffen. Es war eine Boomzeit, alle Welt erstellte neue Plätze. In dieser Zeit wurden teilweise über 10 neue Golfplätze in Deutschland geplant, von denen wir dann 2, 3 oder 4 Anteil hatten. Insofern hatten wir ein gutes Auskommen.
Erinnerst du dich an dein erstes Projekt? Und jetzt im Vergleich, wenn du jetzt einen Platz designen würdest, hat sich da alles verändert? Also ist das viel digitaler geworden? Ich glaube, die meisten Hörer haben wenig Vorstellung, wie lange sowas dauert und auch wie sich das verändert hat von vor 40 Jahren zu jetzt, sagen wir mal.
Damals hatten wir noch nicht die Umfänge an Planung, die wir heute haben. Es ist alles sehr viel digitaler geworden, da hast du recht, Timo, ausführlicher. Man muss viel mehr Unterlagen beibringen, als wir es mal beim allerersten Projekt machen mussten. Damals, weil es eben eine Boomzeit war, die Behörden noch nicht so viel Erfahrung mit Golfplätzen hatten, wurden dann immer höhere Anforderungen gestellt, nach und nach. Und das Volumen, um eine Baugenehmigung zu erhalten, hat extrem zugenommen seitdem.
Hast du eigentlich dann internationale Vorbilder? Bill Corr, Ben Crenshaw, Tom Doak, Jill Hansey, alles im US-Markt sehr stark. Gefühlt ist jetzt alles so auf dieser jungen Garde, die aber auch wieder so aus den 1920ern eigentlich die Designs auspacken. Also sehr ursprünglich, sehr natürlich. Es ist nicht alles makellos mit bunten Blumen angereichert, sondern es sieht eher so ein bisschen rough aus, so ein bisschen Link-Style, so wie die Natur es eigentlich schon hingebaut hat.
Ja, das ist richtig. Zum ersten Teil der Frage, ja, Vorbilder. Pete Dye war sicherlich der, der mich als erstes sehr beeinflusst hat, aber dann auch Robert Trent Jones Senior und später dann, als ich tiefer eingestiegen bin, kamen dann die alten Golfplatzarchitekten aus dem Golden Design Age dazu, wie Harry Colt, Tom Simpson, Alistair McKenzie, Donald Ross mit Pinehurst No. 2, wo ich auch mal 1980 eine Weltmeisterschaft drauf gespielt habe, der mich beeindruckt hat, der allerdings jetzt auch heute nochmal wieder komplett redesigned worden ist, in diesen neuartigen, naturalistischen, Stil, den du gerade schon erwähnt hast. Das waren so die alten Vorbilder. In Deutschland wären da zu nennen Bernhard von Limburger und Donald Haradine, die quasi das Zeitalter vor 1985, als Bernhard Langer das Masters-Gewann, geprägt haben. Das waren die hauptsächlichen Golfplätze zwischen 1900 und 1985 angelegt haben. Die haben natürlich auch einen gewissen Einfluss auf mich gehabt, denn die mussten auch schon so eine Art minimalistisches Design mit einem sehr guten Golfplatz-Routing herausfinden, damit der Golfplatz attraktiv wurde, landschaftlich und sportlich attraktiv wurde. Denn damals war man ja noch nicht so, hatte man noch nicht so die Baumaschinen zur Verfügung. Man musste schon ein gutes Routing finden, um die Landschaft perfekt auszunutzen, weil man sie nicht so verändern konnte, wie man es heute tut. Die alten Architekten waren noch darauf angewiesen, das Gelände optimal zu nutzen. Und dann kamen Leute wie auch Jack Nicklaus, Arnold Palmer, Norman Player, Faldo und so weiter, die das Design dann hauptsächlich auch mit großer Maschinenarbeit und Erdbewegungen umgesetzt haben, und um es attraktiv zu machen. Und natürlich wurden solche Golfplätze auch attraktiv, wer so viel Erde bewegen kann und auch solche hohen Golfplatzbaukosten damit von den Budgets her verantworten kann. Jetzt kommt aber in jüngerer Zeit dann auch so von Tom Doak und Gil Hans eine Strömung auf, wo man eben versucht, wieder minimalistischer zu arbeiten, weniger Erde zu bewegen und trotzdem einen attraktiven Platz damit zu schaffen. Die orientieren sich mehr an dem, was vorhanden ist, und nicht so, wie man etwas komplett neu schaffen kann. Die sind auch meine, ich will nicht sagen meine heutigen Vorbilder, denn sie sind ja parallel groß geworden, aber das ist auch mein eigener Ansatz und der unseres Büros.
Ich fand es ganz spannend. Ich habe Kingsbarns mal gespielt vor Jahren in Schottland. Ist natürlich ein renommierter und wirklich toller Platz, aber ich habe im Nachhinein dann gehört, dass eigentlich alles künstlich entstanden ist und das Land, worauf dieser Platz gebaut wurde, direkt am Wasser, ist eigentlich flach und nicht attraktiv gewesen.
Wenn es hinterher so aussieht, als hätte es natürlich entstanden sein können, finde ich das sehr gelungen. Und das ist etwas, was Kyle Phillips dort ganz großartig gemacht hat. Er hat quasi Boden abgetragen und andererseits wieder aufgetragen und damit eine künstliche, aber naturnah aussehende Landschaft geschaffen und zudem gleichzeitig auch sehr abwechslungsreiche Bahnendesigns.
Sind das dann die höchsten Kosten, die man haben kann, indem man die Landschaft erstmal modellieren muss, damit sie einen attraktiven Golfplatz hergibt?
Ja, in der Regel hängen die Baukosten sehr von dem Umfang der Erdbewegungen ab. Zum anderen aber auch von den Bodenverhältnissen. Wenn man das Glück hat, dass Sand oder Kies im Untergrund sind, dann fallen die Baukosten auch geringer aus, weil man ja den Sand und den Kies auch für die Baukörper der Grüns und Abschläge nutzen kann. Man braucht weniger Flächendrainagen auf den Fairways. Man hat die Baustoffe selbst schon an Ort und Stelle zur Verfügung und muss sie nicht erst kaufen. Auch das hat einen sehr großen Einfluss auf die Baukosten eines Platzes. Und natürlich als drittes müsste man die Qualitätsansprüche des Auftraggebers nennen. Das ist etwas, wo wir Golfplatzarchitekten dann eben auch mit umgehen müssen. Was wird uns gegeben? Was steht uns zur Verfügung? Damit müssen wir dann auskommen. Und dann ist unsere Kreativität eben gefragt.
Hättest du eine Ahnung, was sowas wie Kingsbarns kostet? Also 18 Löcher direkt in Schottland am Wasser. Das ist wahrscheinlich ein crazy Budget gewesen.
Ich schätze mal, dass das so um die 10 Millionen Euro gewesen sein dürften. Aber Zahlen werden nicht veröffentlicht. Also das ist eine reine persönliche Schätzung von mir für diesen Qualitätsanspruch, den die da gehabt haben, und die Erdbewegung, die die dort ausgeführt haben, dürfte das so etwa bei 10 Millionen gelegen sein.
Wenn man jetzt nach Deutschland geht, sind die Kosten dann deutlich geringer? Also was ist so euer Durchschnittsbudget, was angefragt wird?
Dazu muss ich sagen, dass unser Büro hauptsächlich im Low-Budget-Segment gearbeitet hat und selten mal einen Auftrag für höhere Ansprüche bekommen hat. Wir haben selten einen Golfplatz gebaut, der mehr als 4 Millionen Euro gekostet hat. Teilweise sogar nur 2 Millionen, wenn man die natürlichen Baustoffe nutzen konnte, wie zum Beispiel in Semlin, einer meiner ersten Plätze, der völlig auf Sandboden lag und wo wir alle Baustoffe sogar für den Bunkersand vom Gelände nehmen konnten. Da musste nichts bezogen werden. Dann kommt man sogar inklusive Berechnungsanlage oder kam man damals Anfang der 90er Jahre mit einem solchen Budget aus. Heute ist das auch nicht mehr vorstellbar. Heute wird das, wenn man ein gewisses Qualitätsniveau zugrunde legt, wird das wohl bei etwa 4 Millionen bei günstigen Bodenverhältnissen liegen und kann auch leicht bei 7, 8 Millionen liegen. Und bei internationalen Golfplätzen wird das, wenn man einen Golfplatz wie Valderrama oder von dieser Klasse heute aus dem Boden zaubern wollte, dann wird man auch zwischen 10 und 20 Millionen liegen. Und in Amerika gibt es auch Budgets, die noch darüber hinausgehen. Aber es muss nicht unbedingt sein, wenn man einen vernünftigen, guten, strategisch interessanten Golfplatz in Deutschland bekommen möchte, kommt man auch mit vermutlich 4 Millionen etwa aus.
Was ist denn das Aufwendigste an Golfplätzen? Ich habe immer gehört, die Teeboxen und die Grüns. Stimmt das?
Ja, im Wesentlichen schon. Die Grüns sind die teuersten Einzelfeatures auf einem Golfplatz. Die kosten in der Regel so um die 50.000 bis 80.000 Euro, je nach Anspruch und Ausführung der Umgebungsflächen. Das sind ja nicht nur die Grüns selbst, sondern auch die Umfelder. Und da hängt es davon ab, ob man ein sogenanntes Sandcapping ausführt, um besonders feine Umfeldgestaltungen vorzunehmen und gute Drainagen und Wachstumsverhältnisse zu schaffen. Dann sind die Grüns die teuersten Einzelteile eines Golfplatzes. Abschläge sind je nach Größe sind entsprechende Kosten. Wenn ein Grün 500 Quadratmeter Größe hat und ein Abschlag 100, dann kann man das anteilig in etwa sich ausrechnen, was ein Abschlag kostet. Teuer sind aber auch die Bunker. Nicht ein einzelner Bunker, der vielleicht so bei 5.000, 6.000 Euro liegen dürfte von den Kosten her. Aber wenn man dann eben 50 oder noch mehr Bunker baut oder ganze Riesenbunkerlandschaften, wie es teilweise international geschehen ist, dann ist das schon im Bau auch ein wesentlicher Kostenaspekt. In der Pflege muss man das auch hinterher bedenken, denn da sind die Bunker nach den Grüns der zweitintensivste Faktor. Wenn man einen Platz hat, der hinterher bei den Pflegekosten auf das Budget achten muss, was ja viele normale Golfplätze tun müssen, dann sollte man also darauf achten, dass man nur die notwendigen, strategisch notwendigen Bunker baut und nicht ganze Landschaften damit dekoriert, damit es einfach nur beeindruckend aussieht.
Was sind Pflegekosten im Schnitt in Deutschland? Ich habe da auch so gar keine Größenordnung, vielleicht 200.000 Euro im Jahr?
Nee, damit kommst du sicherlich nicht hin. Also für einen 18-Loch-Platz wird das Pflegebudget zwischen 400.000 und 1 Million liegen. So ein 18-Loch-Platz lässt sich, wenn er normal und basic ist, vielleicht mit 4 Leuten pflegen. Aber wenn der Anspruch höher ist, dann sind auch 7, 8, 9 oder 10 Greenkeeper dabei.
Pflege heißt einfach, wie oft wird gemäht, wie schnell sind die Grüns, dann werden sie wahrscheinlich 2, 3 Mal in der Woche geschnitten. Und wenn sie halt nicht stark gepflegt sind, dann kommt einmal in der Woche einer vorbei.
Das ist ein Irrtum. Also die Grüns werden eigentlich überall täglich gemäht im Sommer, in den Wachstumszeiten. Da wird vielleicht mal der Montag ausgelassen, aber ansonsten werden sie täglich gemäht, es sei denn, sie werden gebügelt. Das ist also dann auch ein Pflegeschritt, da wird eben nicht Gras abgeschnitten, sondern dann wird mit so einer Bügelmaschine darüber gegangen, um quasi die Wachstumsbedingungen ein bisschen zu fördern. Aber das ist dann auch ein Pflegevorgang, der Zeit an Pflege und auch an Geld kostet.
Gibt es eigentlich eine deutsche Designphilosophie in der Golfplatzarchitektur? Beziehungsweise was möchte dann der deutsche Kunde haben?
Das hat sich im Laufe der Zeit ziemlich gewandelt. Als 1985 der Golfboom losging, da wollte eigentlich jeder Golfplatzinitiator und Betreiber einen Championship-Golfplatz haben. Möglichst lang und quer und von der Benchmark her mit Par 72. Das war in etwa so bis zum Jahre 2008, als die Finanzkrise eintrat. Und dann stand auf einmal nicht mehr im Vordergrund, die Plätze richtig schwierig zu machen, sondern dann war das Bestreben der Golfclubs eher darauf gerichtet, die Mitglieder halten zu wollen und neue dazu zu gewinnen, weil die Finanzkrise eine weltweite Stagnation ausgelöst hat, zumindest auch in Deutschland. Schwierigkeit steht jetzt auf jeden Fall nicht mehr im Vordergrund. Man kann die Plätze trotzdem noch für ambitionierte Spieler anspruchsvoll gestalten, aber gleichzeitig fair genug, damit die Spieler mit normaler Spielstärke, die auch mit Spielfreude bewältigen können und beim Golfsport bleiben und nicht abgeschreckt werden. Man kann die Plätze trotzdem auch für gute Spieler anspruchsvoll gestalten, insbesondere durch die Position der Hindernisse in ihrer Reichweite, dass man sie dorthin legt, wo ein Low-Handicapper oder Pro hinschlagen würde und nicht in die Reichweite der Spieler, die nicht so weit schlagen können und nicht so gut sind und nicht so häufig spielen. Und indem man die Grüns so anlegt, dass bestimmte Sektoren stärker verteidigt sind und andere wieder einen offenen Zugang bieten, sodass man die Fahnen mal schwer und mal leicht stellen kann, je nachdem, ob es Alltagsspiel ist oder ein anspruchsvolles Turnier auf dem Platz stattfindet. Ja. Also das ist dann der Spagat, den die Golfarchitekten auch in Bezug auf das Design bewältigen können, sodass sie allen Spielern gleichermaßen gerecht werden können.
Würdest du sagen, dass da ein gutes Design für ein Loch auch bedeutet, dass es für den Golfer verschiedene Wege gibt, das Loch zu spielen? Also du kannst einen kurzen Ball spielen und vielleicht mit drei Schlägen beim Par 4 erst aufs Grün gehen. Du kannst aber auch als sehr guter Spieler vielleicht das Grün angreifen. Also ich finde immer besonders spannend sind diese kurzen Par 4s, die ja auch bei Ryder Cups sehr gern gesehen werden, die auch bei großen Turnieren immer die Zuschauer begeistern, weil du so verschiedene Wege hast, dieses Loch zu spielen. Und jemand, der halt Longhitter ist und angreift, der hat halt ein hohes Risiko, aber auch dann vielleicht einen Eagle-Putt.
Ja, sehr gute Frage. Die Qualität eines Designs zeichnet sich dadurch aus, dass man den Spielern mehrere Optionen bietet. Dass man einen Weg für die Spitzenspieler schwierig gestaltet und gleichzeitig den schwächeren Spielern auch einen leichten Umweg bieten kann. Zum Beispiel um ein Halbinselgrün, was seitlich ins Wasser gelegt wird, zu erreichen, dass sie dann mit einem Umweg und vorlegen und dann einen relativ einfachen Schlag zum Grün haben, während der gute Spieler eben quasi gezwungen ist, anzugreifen. Das nennt man in der Golfarchitektur einen Two-Shot-Swing, quasi zwischen Birdie und Bogey. Wenn es gelingt, hast du ein leichtes Birdie und wenn es daneben geht, dann schnell über den Straflauer und Bogey kassiert. Auch Split Fairways zum Beispiel, wo es einen leichteren und einen schwierigeren Weg zum Grün gibt, sind solche Designs, die mehrere Optionen bieten. Oder wenn man einen Baum im Wege hat, den man umspielen muss, oder einen Teich, der für die einen mehr ins Spiel kommt, für die anderen weniger. Das sind so die Dinge, die ein gutes Design von einem Durchschnittsdesign unterscheiden.
Ja, was hältst du denn eigentlich von der Out-of-Bounds-Beschränkung? Mir kommt es bei deutschen Plätzen oft so vor, dass es diese Begrenzung gibt, weil der Platz dort aufhört und man muss eben weiß stecken. Und bei guten Designs sehe ich es ganz oft, dass es fast keine Ausgrenzen gibt. Also es gibt dann ganz weit weg eine, wo der Platz wirklich aufhört, aber es ist nicht im Spiel.
Ja, darauf sollte man sehr achten, was früher leider nicht so sehr beachtet wurde. Aber ein gutes Design zeichnet sich dadurch auch aus, dass man die Ausgrenzen eines Geländes möglichst aus dem Spiel nimmt und nur selten ins Spiel bringt. Und vor allen Dingen, wenn man dann interne Ausgrenzen, die aus Sicherheitsgründen im Platz gesteckt sind, hat, dann ist das für mich immer ein Zeichen, dass das Design falsch angelegt wurde. Das gilt es zu vermeiden, soweit es geht. Für mich ist ein Strafschlag bei der Ausgrenze eines der unschönsten Dinge, die wir im Golfsport haben. Die heutige Regelung mit Penalty Areas finde ich sehr viel besser, dass man vor den Ausgrenzen dann eben biotopisch anlegt, die quasi als Pufferzonen zwischen dem Golfplatz und der Ausgrenze, der eigentlichen Geländegrenze angelegt sind, wo man dann eben nur einen Schlag verliert, nur den Stroke, aber nicht die Distance. Und das ist etwas, was wir dann auch immer versuchen, wenn es irgend geht, zu vermeiden, dass der Golfer gezwungen ist, einen Schlag entlang einer Ausgrenze, die gefährlich ins Spiel kommt, auszuführen. Das ist ein sogenanntes Penal Design, was man aus der frühen Zeit des Golf-Designs kennt. Die allerersten Golfplätze, die wurden nach diesem Penal Design, dem bestrafenden Design, angelegt. Spätestens seit 1920, seit Harry Colt einer der führenden Golfarchitekten der Welt wurde, ist dann das strategische Design ins Spiel gekommen, wo die Spieler nach ihrer Spielstärke dann für falsche Entscheidungen bestraft wurden, aber nicht dadurch, dass die Hindernisse so gelegt wurden, dass sie den schwächeren Spielern im Weg sind und die besseren Spieler einen relativ freien Weg haben. Die dritte Designströmung, die dann erst mit Hilfe der schweren Baumaschinen und der Anlage von Teichen ins Spiel kam, ist das sogenannte heroische Design. Das ist so eine Art Mittelding zwischen strategischem und Penal Design, wo man das Angebot hat, man kann das heroische Design annehmen, zum Beispiel eine Abkürzung über einen Teich oder über ein Waldstück oder ähnliches. Man kann dem aber aus dem Weg gehen, wenn man eben einen Umweg in Kauf nimmt, was man ja auch schwächeren und kürzeren Spielern dann empfehlen sollte. So ein heroisches Design finde ich immer sehr gelungen.
Ja, der Sport ist ja schwer genug, zumindest für die meisten Amateure. Nochmal einen Schritt zurück, wenn ihr jetzt einen Golfplatz entwickelt und dann auch baut, wie groß ist denn eigentlich das Team, das dann auf der Anlage ist und vor Ort zum Beispiel dann Bunker shaped oder die Fairways mitbetreut? Wie groß ist die Truppe?
Es hängt eben auch sehr vom Qualitätsanspruch und vom Budget ab. Oft sind es so um die 10 Leute, die schweren Baumaschinen wie Bagger und Bulldozer bedienen. Ein Bauleiter ist immer vor Ort, der die Crew einteilt. Dann kommen die Leute ins Spiel, nachdem die schweren Erdbewegungen geschehen sind, die dann die Drainagen einziehen oder die Berechnungsanlage einbauen. Hinterher kommen dann auch noch die Einsatzcrews und die Finisher, die das Ganze zu Ende shapen. Aber die sind zeitversetzt auf der Anlage, sodass meistens gleichzeitig nur so etwa 10 Leute bei normalen Golfplätzen gleichzeitig tätig sind, wo die Crews sich dann quasi dann auch ablösen oder überlappen.
Und jetzt ein, ich sag mal, Standardplatz in Deutschland, 18 Löcher, wahrscheinlich dann so 60 Hektar Platz, würde ich mal schätzen.
Ja, genau richtig. Ein 18-Loch-Platz benötigt etwa 60 Hektar Fläche, wenn sie gut arrondiert ist und nicht in viele Winkel zerstreut ist oder viele Biotope enthält, die quasi tabu sind, die man nicht in Anspruch nehmen kann. Also eine freigeräumte Ackerfläche von 60 Hektar reicht immer für einen guten 18-Loch-Platz aus.
Mhm. Und jetzt sagst du etwa 10 Leute überlappend. Wie lang wäre so eine Bauzeit?
Die wird etwa 6 bis 12 Monate in Anspruch nehmen, je nach Umfang der Erdarbeiten und abgesehen von Zeiten, wo man eben nicht arbeiten kann oder sollte, weil man sonst zu viele Schäden am Boden verursacht, in den Monaten November bis Januar oder so. Da kann es auch sein, dass man dann keinen Baubetrieb hat, weil die Bodenverhältnisse dann zu schwierig werden und auch die Tage zu kurz werden, dass es sich nicht lohnt. Aber in der Regel kann man so 6 bis 12 Monate, je nach Umfang der Erdarbeiten, für einen 18-Loch-Platz ansetzen.
Und muss der Platz dann noch richtig einwachsen?
Wenn ein Platz erstmal eingesät ist, dann muss das natürlich erstmal wachsen und häufig gemäht werden, bis dann ein Zustand erreicht ist, wo man den Platz eröffnen kann. Da vergeht oft auch nochmal ein ganzes Jahr zwischen Einsaat und Inbetriebnahme. Bei Golfplätzen mit sehr hohem Qualitätsanspruch werden sie oft 2 Jahre gepflegt. Das ist allerdings in Deutschland unüblich. Aber wenn man einen richtigen High-End-Golfplatz internationaler Art anlegt, dann kann es auch sein, dass man noch 2 Jahre pflegt, bis man ihn dann so perfekt hat, dass man ihn der Öffentlichkeit präsentieren will.
Ich habe gerade gelesen, du bist ja wahrscheinlich an einem High-End-Golfplatz dran in Italien. Ist das so ein High-End-Beispiel?
Ja, das ist genau so ein Beispiel. Das Projekt liegt in Apulien, wo der Primitivo angebaut wird. Es ist ein Golfplatz, an dem ein Resort entsteht für sehr begüterte Leute, die sich das leisten können. Der wird strictly private sein. Der Golfplatz selbst hat auch nur eine Fläche von circa 60 Hektar für die 18 Bahnen und die Übungsanlagen. Aber das ganze Gelände hat etwa 200 Hektar. Das ist schon ein ganz außergewöhnliches Projekt. Für uns ist es das Anspruchsvollste, was wir bisher beauftragt bekommen haben.
Wie kommt man zu so einem Auftrag? Hattest du da einen persönlichen Kontakt hin? Also Italiener, die dann ein deutsches Architekturbüro bestellen?
Tatsächlich war das ein Schweizer Investor, der über unsere Website auf uns gestoßen ist. Es war also in dem Fall tatsächlich Glück, dass wir da an diesen Auftrag herangekommen sind.
Okay, Gratulation. Wann wird fertiggestellt sein?
Der Golfplatz, der soll jetzt eigentlich im September in Bau gehen. Der wird ungefähr 2 Jahre Bauzeit brauchen. Dann nochmal 1 Jahr gepflegt werden. Also ich denke, im Laufe des Jahres 2028 wird der soweit sein, dass er in Spielbetrieb gehen kann.
In dem Zusammenhang, was ich ja auch immer spannend finde als Journalist, sind die Top 100-Listen von überwiegend amerikanischen Magazinen, also Golf Digest und Golf Magazine sind da sehr relevant, wobei da sind natürlich überwiegend US-Plätze oder eben Kanada und Co. Es gibt ja auch in Deutschland Listen. Ist sowas sehr relevant für euch? Schaut man auf sowas? Kennt man da die Leute? Ist man da gespannt drauf?
Ja, doch, natürlich. Schon allein aus beruflichem Interesse heraus schauen wir schon, was in der Welt so passiert. Wir nehmen sie aber nicht als konkretes Vorbild. Und da haben wir immer wirklich unsere eigenen Vorstellungen und die sind immer konkret auf das Gelände, was uns zur Verfügung gestellt wird, bezogen. Dass wir dann da die typischen Merkmale aufnehmen, dass die Landschaft hinterher nicht verändert wird. Dass es also wirklich authentisch in das Gelände passt und zu der Landschaft dort. Das heißt, wenn wir einen Golfplatz in Australien oder USA oder Neuseeland oder sonst wo sehen würden, wo wir sagen, boah, der ist aber beeindruckend, dann würden wir nicht sagen, so, das nehmen wir jetzt mal als Blaupause für unseren eigenen Entwurf und bauen da sowas nach. Das machen wir nie. Und das macht auch kein anderer vernünftiger Architekt.
Also ihr habt nicht ein klassisches Markenzeichen in der Designphilosophie. Jetzt als Beispiel, ich meine bei Thomas Himmel, auch ein deutscher Designer, sind immer sehr viele Bunker im Spiel. Ich glaube, bei dem einen oder anderen Amerikaner gibt es die Eisenbahnplanken, die dann...
Das ist Pitei.
Das
ist
oft in so Grünkomplexe mit reingebaut. Also die oft so ein Element einbringen, was ein bisschen den Zufall auch bespielt. Heißt, wenn du jetzt so einen Felsen triffst, der irgendwo in der Nähe vom Grün steht, kann der Ball natürlich überall hinspringen oder auch die Eisenbahnplanke. Und andererseits ist es sehr charakteristisch.
Da muss man sich aber nicht wundern, Timo, wenn dieser Felsen aus Pappmaché besteht. Ah, okay. Auch das gibt es nämlich. Aber wenn es tatsächlich dann lokale Felsen aus Stein sind, dann ist das irgendwo visuell sehr beeindruckend. Aber so etwas an Gelände haben wir bisher nicht vorgefunden. Wenn wir es tatsächlich hätten, dann würden wir es natürlich auch so nutzen. Es macht schon etwas her, wenn man solche Kulissen auf einem Golfplatz hat. Das ist schon ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, was man auch dann gut vermarkten kann. Und das würden wir natürlich auch bestmöglich nutzen.
Eine Frage noch, weniger Design, sondern so Gesamtbild der Anlage. Wie wichtig ist für dich Clubhaus, Gastronomie, Driving Range, Short Game Area? Ist das alles sehr relevant oder sagst du, als Designer macht, was immer ihr wollt, ich bin für den Platz zuständig?
Für uns ist es natürlich auch schon wichtig, wenn diese anderen Bereiche dazu passen von der Qualität. Aber auf das Clubhaus zum Beispiel haben wir ja gar keinen Einfluss. Wir können sagen, wir empfehlen einen Standort, wohin das soll, damit es funktionell vernünftig angebunden ist alles. Aber wie der Bauherr dann das Clubhaus selbst baut, in welchem Stil und welche Einrichtung, darauf haben wir keinen Einfluss. Schon auf die Übungseinrichtungen natürlich. Da gehört es sich einfach heute zu einem vernünftigen und hochwertigen Golfplatz, dass alle möglichen Schläge geübt werden können, dass also außer Driving Range auch ein Putting-Grün, ein Pitching-Grün, eine Bunker-Übungsanlage vorhanden ist und alles in ausreichender Größe und Qualität. Darauf haben wir natürlich auch mit Einfluss. Aber auf Infrastruktur wie Clubhaus, Parkplatz und Ähnliches nur sehr, sehr bedingt.
Kannst du ein bisschen über Honorare sprechen, wie man sich das vorstellen muss? Also kriegt ihr Fixsummen oder gibt es irgendwie eine Form der Abgabenordnung?
Ja, also zugrunde liegt die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure. Sie ist zwar eine gesetzliche Anspruchsgrundlage, sie wird aber in der Regel mehr als Orientierung angewandt. Die Honorare, die dort im Raume stehen, werden in aller Regel nicht einfach so nach den dort aufgeführten Sätzen angewandt, sondern in der Regel werden gewisse Nachlässe gegeben und vielleicht auch einzelne Leistungsphasen, die da drin beschrieben werden, herausgenommen und hinterher wird, also jedenfalls machen wir das so, ein Festhonorar vereinbart, ein Pauschalhonorar. Unabhängig davon, wie die Baukosten sich hinterher ändern würden, man kann also sagen, dass ungefähr das Honorar für einen normalen 18-Loch-Platz in der Größenordnung von 8 bis 12% sich bewegen wird. Es ist aber auch verhandlungsabhängig, aber unter 8% kommt äußerst selten vor.
Also als Beispiel, wenn du jetzt eine 4-Millionen-Anlage nimmst, das sind die Budgetkosten, dann würdest du, sagen wir mal, 10% kriegt das Büro, 400.000 darfst du in Rechnung stellen. Okay, und das wird dann wieder verteilt auf euer Team und ihr habt wahrscheinlich locker ein Jahr Arbeitszeit.
Ja, die reine Bearbeitungszeit bei einem Projekt, wenn eine Vollarchitektur beauftragt wird, die beträgt zwischen 6 und 12 Mannmonaten, verteilt auf oft mehrere Jahre. Von der Planung bis zur Fertigstellung des Platzes können durchaus mehrere Jahre vergehen. Die Regelzeit sind so 3, 4 Jahre.
Und dann noch eine Rückfrage, wenn man jetzt international Designer nimmt, beispielsweise Jack Nicklaus. Mir kommt es immer so vor, als wäre er selber dann nur ein, zwei Mal für ein Handshake da und sein Team bearbeitet das. Ist das ein tolles Marketing oder sagst du, der macht schon im Hintergrund wahnsinnig viel?
Das ist im Wesentlichen ein tolles Marketing, richtig. Ein sogenannter Player-Turned-Designer, der seinen Namen dafür hergibt, macht selbst persönlich relativ wenig. Er arbeitet wahrscheinlich am Layout des Platzes mit, damit das vernünftig wird, damit da eine gute Balance entsteht. Also das Routing, wie die Bahnen durchs Gelände geführt werden, in welcher Balance, da wird er mitarbeiten. Er wird auch mal während des Golfplatzbaus sich zwei, dreimal blicken lassen, um zu gucken, ob die Hindernisse vernünftig angelegt sind. Aber im Wesentlichen ist das Marketing. Die Leute wie Niklaus Palmer, Greg Norman, Nick Faldo, Gary Player, Steve Ballesteros und wie sie alle heißen, die alle mal ein berühmter Spieler waren, die machen selbst relativ wenig Arbeit bei einem Design. Manche etwas mehr, manche geben auch nur ihre Unterschrift für die sogenannten Signature Courses. Ein Ernie Els vielleicht ein bisschen mehr als ein Stanley Lyle oder Savall oder Tiger Woods. Das ist im Einzelfall so von uns nicht so genau zu durchblicken, aber selbst tun die relativ wenig. Es ist eben eine Sache des Marketings, wenn man einen Ernie Els Platz hat oder einen Jack Nicklaus Platz, dann lässt sich der Golfplatzbetreiber natürlich das auch dann hinterher bezahlen, verkauft die Villen, die am Platzrand dann entstehen, entsprechend teurer, als wenn es ein No-Name-Designer wäre.
Zurück zu den wirklichen Architekten. Du warst 2019 bis 2021 Präsident der European Institute of Golf Course Architects, das ist der Verband der europäischen Golfarchitekten. Wie kam es denn dazu und was macht man in der Funktion?
Dazu kam es, dass ich vorher 10 Jahre lang im Vorstand des Verbandes mitgearbeitet habe. Irgendwann sind dann die Vorstandsmitglieder, es sind immer so 5 bis 7, turnusmäßig dann dran, auch Präsident zu werden. Man repräsentiert, man geht zu bestimmten Turnieren oder in meiner Zeit zum Beispiel haben wir auch Bernhard Langer und Annika Sörenstam für ihre Verdienste um die europäische Golfarchitektur geehrt. Und natürlich werden auch die logistischen und administrativen Dinge, die ein solches Institut ausüben muss, insbesondere auch die Ausbildung der Nachwuchsarchitekten oder Nachhaltigkeitsbelange, die werden diskutiert und werden in neue Richtungen eingeleitet. Unser Institut, Europäisches Institut, ist das einzige weltweit, das quasi eine sehr umfangreiche Ausbildung an die Nachwuchsarchitekten weitergibt. Wir haben keinen festen Standort. Es wechselt von einem Ort zum anderen. Anhand von berühmten Golfplätzen wird dann auf bestimmte Belange hingewiesen. wie das Layout war, wie das Design und welche Stärken und Schwächen diese Plätze haben, dass sie quasi dann dort vor Ort dann auch ihre Ausbildung in bestimmten Belangen wie Sicherheitsmaßnahmen, ökologische Belange, Nachhaltigkeit, dass sie dann das als gutes Beispiel dann auch erkennen können und ihre eigene Planung künftig aufnehmen.
Ja, cool. Dann habe ich viel, viel gelernt, viel erfahren. Also danke dir, Christoph, und weiterhin viel Erfolg in deinem Business.
Sehr gerne, Timo.
Diese Folge von Clubhouse Talks wurde präsentiert von Weißgolf. Golf-Equipment in Tourqualität zu äußerst attraktiven Preisen, dank Direktvertrieb über das Internet. Check es aus unter weißgolf.de und spare mit dem Gutscheincode GOLFSTUNDE, alles in klein, 15% auf alle Produkte mit Ausnahme von Schlägern.
Das war Clubhouse Talks, produziert von Golfstunde.